Ich wollte mir selber beweisen, dass es möglich ist, mit ganz hartem Training und mit Willenskraft und mit Disziplin fehlendes Talent zu kompensieren. Und das war immer das, was mich unheimlich angetrieben hat.
Sie ist Weltmeisterin, Rekordhalterin und hat den Triathlon und Ausdauersport 20 Jahre lang geprägt wie kaum eine andere. Sie ist Anne Haug und in dieser Podcast-Folge bei uns zu Gast. Im Gespräch blicken wir aber nicht nur auf Medaillen. Anne hat gerade einen der größten Schritte für jede Profisportlerin hinter sich, das Ende ihrer aktiven Karriere. Und wir wollen wissen, was bleibt nach 20 Jahren am absoluten Limit? Musste sie am Ende anders trainieren als noch mit 20, 25? Welche Strategien oder Trainingstools hatten den größten Einfluss auf ihren Erfolg? Und was war eigentlich ihr Geheimnis, um mental im Race nicht einzubrechen und dem krassen Druck der Öffentlichkeit standzuhalten? Wir ziehen mit Anne die Bilanz aus einem Leben für die sportliche Performance und schauen, was wir alle von Anne Haug lernen können, egal ob wir für den nächsten Marathon oder die entspannte Feierabendrunde trainieren. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß mit dieser inspirierenden Folge. Liebe Anne, obwohl du aktuell so busy bist, hast du für uns Zeit gemacht. Danke dir dafür und willkommen im Achilles Running Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total.
Ja, wir freuen uns auch ganz, ganz doll, dass es geklappt hat. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erscheinen deines Buches. Iron Maid ist jetzt mittlerweile, wenn die Folge rauskommt, auch schon draußen. Und ich durfte es ja auch schon lesen. Ich war ganz gebannt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe gesehen, du durftest am Wochenende auch schon eine Autogrammstunde machen bei deinem Halbmarathon, ne? Wie war das für dich?
Ja, die Autogrammstunde war ja unabhängig vom Buch jetzt erstmal. Das war einfach eine ganz normale Autogrammstunde, aber macht natürlich schon Werbung dafür. Das Buch ist ja noch nicht erschienen, von daher, war es eine schöne Plattform, natürlich nochmal dafür zu werben.
Ja, und wie lief der Halbmarathon? Ich habe gesehen, du warst super schnell.
Ja, man will natürlich immer schneller sein, aber nee, ich glaube, für die Bedingungen war es wirklich gut. Und ich habe so tief geschürft, wie ich konnte und das Beste rausgeholt. Und ja, ich hatte einfach Spaß, zu Hause zu laufen. Ist immer was Besonderes. Und das Heimpublikum, die Stimmung war mega. Von daher war es einfach ein gelungenes Event und ich freue mich immer tierisch dabei zu sein.
Ja, du bist ja drittschnellste insgesamt, also auch von den Männern sozusagen gewesen. Also krass. Aber du hattest mehr erwartet? Das klang jetzt gerade ein bisschen so.
Ja, man arbeitet immer mehr. Man vergleicht sie natürlich immer mit seinen Zeiten von früher und von daher war es gar nicht so schlecht. Man ist dann nicht so ein Highspeed-Kurs. Von daher muss ich einfach zufrieden sein und es ging nicht schneller und mit der Zeit. Ist Zeit ein bisschen wie Schall und Rauch, das hängt ja auch immer von den Bedingungen ab. Aber man will halt auch, das Sportlergehen ist halt auch immer noch in einem und man will immer besser, schneller, weiter und das wird man, glaube ich, nie loswerden.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, bei dir ist ja, muss man auch dazu sagen, gerade sonst auch super viel los. Deswegen, ich würde sagen, du hast super viel rausgeholt dafür, was du noch alles gerade so am Start hast. Das interessiert mich sowieso so ein bisschen. Ich meine, du hast dich jetzt da so entschieden, einen Halbmarathon zu laufen. Aber wie sieht denn so aktuell dein Trainingsalltag aus? Also wie kann man sich so dein Leben jetzt gerade vorstellen? Für alle, die es nicht wissen, du hast ja 2025 du bist aus der Leistungskarriere ausgestiegen, machst jetzt so dein eigenes Ding auf andere Art. Wie sieht es da jetzt so aktuell bei dir aus? Machst du immer noch sehr hohe Trainingsumfänge oder hast du Ziele?
Naja, ich habe das erst so ein bisschen schleifen lassen, mich erstmal so ein bisschen orientieren müssen. Was mache ich denn jetzt nach der Karriere? Da habe ich mich während der Karriere eigentlich nie groß damit beschäftigt. Das war immer der Preis, den ich wusste, den habe ich zu zahlen, wenn ich irgendwann die Karriere spontan aufhebe. Von daher habe ich einfach mal alles gesammelt, was so auf mich eingeprasselt ist. Und seit Februar bin ich so ein bisschen sortierter und jetzt hat auch das Training wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Leben. Und ja, ich mache das natürlich aus Spaß, an der Freude. Und Laufen und Radfahren ist halt immer leichter zu integrieren als dann Schwimmen. Und da fokussiere ich mich ein bisschen mehr aus. Aber ich will natürlich immer, ja, allein schon aus gesundheitlichen und Fitness Gründen noch fit bleiben und Sport wird immer Teil meines Lebens sein und deswegen widme ich dem jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit den Umfängen, die ich als Profi gemacht habe.
Okay, also Schwimmen machst du ein bisschen weniger jetzt als die anderen beiden, also Kategorien.
Ja, ich hatte ja immer so eine Chlorallergie und das Problem ist immer dann mit der verstopften Nase und immer krank zu sein danach, das ist es einfach inzwischen nicht mehr so wert und Laufen und Radfahren kann man einfach im Alltag integrieren, als dann immer schwimmen.
Ja, es ist ja sowieso krass, dass du mit einer Chlorallergie trotzdem solche extremen, also Rekorde auch aufstellen konntest. Das ist so zu allen Widerständen zum Trotz so ein bisschen bei dir, ne?
Ja, es hat sich einfach alles in meinem Körper gegen das Schwimmen gewehrt. Manchmal muss man einfach dagegen ankämpfen.
Ja, und das hast du ja auch sehr erfolgreich getan für sehr lange Zeit. Also ich verstehe, warum du jetzt ein bisschen weniger Schwerpunkt Schwimmen in deinem Leben setzt. Also sehr verständlich. Ja, wie fühlt sich denn generell jetzt so an? Du hast gesagt, so vor allem aus gesundheitlichen Gründen willst du natürlich weiterhin Sport machen. Das macht ja auch total Sinn, dass man so dieses athletische Körpergefühl beibehalten möchte. Aber merkst du sehr so diesen Unterschied, dass du jetzt quasi nicht mehr so Hochleistungsmaschine bist im Alltag, sondern ein bisschen entspannter dann auch an Einheiten rangehen kannst? Wie fühlt sich dieser Unterschied an?
Ja, war schon deutlich. Also ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Also mein Leben war immer geplant. Seit mein halbes Leben lang hat mir mein Trainer Dan gesagt, was ich jeden Tag, jede Stunde zu tun habe. Und auf einmal ist das weggefallen. Und dann ist diese Routine vom Tag weggefallen. Ist mir am Anfang echt schwer gefallen. Warum gehe ich noch rauslaufen, wenn ich doch kein Ziel habe? Und das ist mir schon unheimlich schwer gefallen. Aber was ich halt gar nicht vermisse, ist das, immer unter diesem Druck zu stehen, performen zu müssen, immer diese Erwartung zu haben. Jeder erwartet immer, wenn du dich an die Startlinie stellst, dass du irgendeinen Rekord zumindest brickst oder irgendwas gewinnst. Und das vermisse ich gar nicht. Aber deswegen bin ich jetzt auch am Wochenende gelaufen und ich setze mir schon immer noch so kleine Ziele, wo ich irgendwie dann auch hinarbeiten kann drauf, und das tut mir einfach gut, weil dann bleibt man am Ball und weiß mal, warum man es tut, ja.
Also du musstest dir eigentlich, stimmt, das macht total Sinn, du musstest dir eigentlich aus einer komplett routinierten, ne, aus einem routinierten Leben neue Routinen aufbauen, ne, ein bisschen neue Strukturen schaffen. Das dauert bestimmt auch, bis sich das so richtig eingependelt hat, ne?
Ja, definitiv. Und ich glaube, man kann es auch nie mehr mit Leistungssport vergleichen, weil mein Leben wird jetzt einfach anders sein. Es ist mehr flexibler. Ich muss flexibler sein. Ich bin nicht mehr so starr in meinem Trainingsalltag. Das ist was ganz Neues und da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich genieße es auch, muss ich sagen. Also, dass ich einfach jetzt ein bisschen mehr Freiheiten habe oder auch mal irgendwie mit Freunden weggehen kann oder ich weiß nicht, einfach mal spontaner sein kann als früher. Und das ist anders, aber ich bemühe mich dran zu gewöhnen, sagen wir so.
Ja, das ist ja auch total toll, dass du jetzt die sozialen Aspekte des Lebens auch ein bisschen mehr genießen kannst und mehr auch für dich selber machen kannst. Das ist eine krasse Umstellung. Kann man sich so als unser Eins, die das so hobbymäßig machen, ja gar nicht richtig vorstellen. Aber ja, auf jeden Fall jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, kann ich mir vorstellen. Aber schön, dass du dir weiterhin auch noch so kleine Wettkämpfe setzt. Also das ist jetzt auch so dein Plan, dir immer mal so ein bisschen was rauszupicken so in den nächsten Jahren und dann so zu gucken, ob dir das taugt, oder?
Genau, ja. Also ich war jetzt am Wochenende in Bayreuth am Start beim Meisters Funrun und das ist ein alter Sponsor von mir oder einer meiner längsten Sponsoren. Und da schaue ich natürlich immer, das ist in meiner Heimatstadt. Von daher, es ist mir ein Herzensanliegen, da immer mitzulaufen. Und ich habe da immer gewonnen. Von daher will ich mir das jetzt auch nicht nehmen lassen. Von daher ist das schon immer ein Ansporn, eine Motivation. Und ich glaube, das wird mir auch nie loswerden. Du willst immer, egal in welchem Fitnesszustand du bist, du willst immer das Beste rausholen. Und das möchte ich halt so lange wie möglich auch noch schaffen.
Ja, also immer mal ein bisschen gewinnen, finde ich auch nicht schlecht.
Das tut der Seele dann doch gut.
Genau. Okay, ja, wir wollen ja auch so ein bisschen einen Blick zurückwerfen heute auf die Karrierejahre, weil du da natürlich extreme Leistungen vollbracht hast und du bist so ein inspirierender Mensch. Ich glaube, unsere Community hat ganz viele Fragen. Ich habe auch viele Fragen vorbereitet. Mal gucken, wie weit wir da durchkommen. Aber vielleicht erstmal so retrospektiv, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, so ein Jahr später eigentlich, nach so wirklich offizieller Beendigung. Was würdest du sagen, war vielleicht auch rückblickend so eine der wichtigsten Entscheidungen, die es dir möglich gemacht hat, über 2 Jahrzehnte hinweg so krass, also so krasse Leistungen zu vollbringen, also zur Weltspitze einfach auch zu gehören? Hast du da mal so ein bisschen reflektieren können, so in der letzten Zeit, was da so für dich so, naja, vielleicht die wichtigsten Pfeiler waren oder welche Entscheidungen dich so richtig geprägt haben in der Zeit?
Ja, ich glaube, ich wusste immer, warum ich es machen wollte. Ich wollte einfach immer besser werden. Und das war irgendwie für mich so ein bisschen unabhängig von Ergebnissen. Ich habe mich immer mit mich, oder habe es versucht zumindest. Klar braucht man auch Erfolge, wenn man das natürlich als Leistungssport machen will. Man muss ja auch von irgendwas leben. Aber noch viel wichtiger war es, irgendwie immer zu sehen, wo sind meine eigenen Grenzen und wie kann ich besser werden. Das war einfach das, was mich jeden Tag angetrieben hat, das mir vor allem in der Corona-Krise extrem bewusst geworden ist, warum ich so motiviert bin und täglich trainieren wollte, weil ich einfach immer besser werden wollte und weil ich wissen wollte, wo ist das Limit oder ist da vielleicht auch gar kein Limit. Und dann hatte ich natürlich immer das Glück, ganz tolle Leute an meiner Seite zu haben, weil du bist zwar immer ein Individualsportler, aber du hast halt auch ein großes Team um dich rum, das funktionieren muss. Und ich habe da ganz treue Begleiter mein ganzes Leben lang über die Karriere gehabt. Und ich glaube, das sind so diese zwei Säulen, einfach ein wahnsinnig gutes Umfeld, ein gutes Team hinter mir und dann auch, zu, was mein Warum ist, das mich dann täglich angetrieben hat.
Ja, also das Warum ist ganz, ganz wichtig, ne? Und ich fand es auch toll, dass du so lange diesen Support hattest, der dich da so, der dir unter die Arme gegriffen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das Team da wirklich auch, ne, dass alles so steht und fällt mit dem richtigen Team an der Seite.
Ja, natürlich, eine Karriere verläuft nie nur positiv. Du hast immer Niederlagen und Höhen und es geht eigentlich immer ein stetiges Auf und Ab. Und wenn du halt Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, halt auch in den negativen Phasen, das ist halt was, was dich durch die Höhen auch wieder treibt. Also ja, das ist halt einfach unendlich wichtig, da ein Team zu haben, wo du weißt, die sind immer an deiner Seite und ja. Die dann halt auch mal hinter die Kulissen blicken können, ja, und total. Das ein bisschen besser einschätzen können.
Ja, und dich auch verstehen als Athletin, ja, auf jeden Fall. Ja, du hast ja eigentlich relativ spät, in Anführungszeichen, mit dem Triathlon so richtig begonnen. Ne? So, du warst so 20, als du da so richtig reingestiegen bist. Wenn du das vergleichst, so diese Anfangszeit mit 20 oder so in deinen 20ern vielleicht, hast du dein Trainings- oder deine Herangehensweise ans Training dann später, war die sehr anders? Also musstest du, als du noch so ganz jung warst, anders trainieren als später? Weil die Konkurrenz wird ja auch, sage ich mal, die wird ja zum Teil jünger, kann man sagen, ne? Also es wird ja eigentlich, man muss sich ja irgendwie immer schwieriger behaupten dann im Laufe seiner Karriere. Hast du da so Unterschiede wahrgenommen, wie dein Training dann später war im Vergleich zu den Anfangsjahren?
Naja, man muss ein Training immer aufbauen. Also man kann nie von 0 auf 100. Von daher war natürlich in meiner Anfangsphase, hatte ich diese Verletzungsprobleme, weil der Körper halt einfach gar nicht an diese Belastung gewohnt ist. Man muss einfach Ausdauertraining langsam aufbauen. Man muss die Strukturen dran gewöhnen. Gerade das Laufen, die Belastung für die Bänder und Knochenstruktur, die muss man langsam aufbauen und da ist man oft verletzt. Und das geht einfach nicht von heute auf morgen. Da gibt's keine Abkürzung und man braucht einfach diese Trainingsjahre. Und das Allerwichtigste ist einfach, konstantes Training in den Körper zu bekommen. Und das ist einfach der Schlüssel für Erfolg. Und klar ändert sich das im Lauf der Jahre. Man wird trainingsälter, man kann mehr Umfänge verkraften. Aber ja, und es ist ein stetiger Entwicklungsprozess. Und ich hatte natürlich mit dem Dan immer einen perfekten Trainer an meiner Seite, der das dann immer den aktuellen Begebenheiten angepasst hat. Ja, und ja, je älter man wird, desto belastbarer wird man. Und ich kann jetzt nicht feststellen, dass ich, wenn ich jetzt älter geworden bin, dass ich dann irgendwie anders trainieren muss. Und wenn man, das kann ich eigentlich von mir nicht behaupten, dass ich irgendwie smarter, klar, wenn man ein älter wird, kann man dann vielleicht, hat man eine große Grundlage, vielleicht kann man sich dann mehr auf die intensiven Sachen stürzen und man ist einfach belastbarer. Und das habe ich einfach gemerkt, aber das habe ich mir über 20 Jahre erarbeitet. Und da gibt es keine Abkürzung, das ist einfach langsam und solide Trainingsbelastung aufbauen, damit man einfach einen gesunden, lange Karriere vor sich hat.
Ja. Also was ich aber auf jeden Fall auch so ein bisschen rausgelesen habe in deinem Buch, ist, dass die Verpflegung am Anfang, glaube ich, ein bisschen anders war, ne? So, da hattest du, glaube ich, auch so ein paar Fails, kann man es vielleicht nennen, so am Anfang in deiner Anfangszeit. Also da hast du dann ja schon eine andere Strategie am Ende gefahren als ganz am Anfang, oder?
Also meistens auf der Langdistanz, ja. Da ja, ist natürlich genau. Die Ernährung wahnsinnig entscheidend. Also ich bin da völlig naiv in meine allererste Langdistanz rein und habe gedacht, ich kann mir da so einen trockenen Riegel reinziehen. Das müsste man natürlich schon beim Training und der Wettkampfbelastung so einen staubtrockenen Riegel zuerst und dann der Weisheit letzter Schluss. Und da lernt man natürlich bei Schmerz und da habe ich dann sehr schnell gelernt und das ist ja auch ein stetiger Prozess. Du musst ja erst mal schauen, was kannst du denn überhaupt vertragen? Du musst es trainieren und klar, auf der Langdistanz steht und fällt dein Wettkampfergebnis mit der Verpflegung, weil das einfach der limitierende Faktor ist. Jeder kann die Trainingsumfänge im Training machen, aber das beim Wettkampf dann alles zusammenzubringen, da muss eben die Energie stimmen, weil wenn das Auto leer ist, dann fährt es halt nicht mehr, egal wie gut du trainiert hast, ja. Und das war natürlich der größte Struggle und da das hinbekommen zu haben, oder das ist ja auch immer ein stetiger Prozess, das ist natürlich schon Schlüsselding gewesen.
Ja, also da hat sich dann auf jeden Fall was verändert, kann man sagen. Ja, war sehr lustig zu lesen auf jeden Fall. So diese Naivität kennt man aber auch aus dem Hobbybereich. Ich glaube, da können viele Leute so ein Liedchen von singen, dass man sich am Anfang, wenn man sich noch nie so die Gedanken gemacht hat, mehr zutraut, als man dann vielleicht kann, weil einfach dieser Hungerast einen so aus dem Nix dann erwischt.
Das Problem ist halt auch einfach, dass man eine Langdistanz ja nie simuliert. Das kann man quasi nur im Wettkampf dann erfahren und erleben. Und wie viele Langdistanzen kann man im Jahr schon machen? Man kann halt einfach nur 2 bis 3 Erfahrungswerte im Jahr sammeln. Und die muss man als Learning Curve nehmen und möglichst schnell lernen und sich daran anpassen.
Ja, aber auch ein schöner Gedanke, dass man dann auch den Wettkampf manchmal als Learning nehmen kann.
Den muss man nehmen, ja.
Für viele ist es ja oft so, nein, die Learnings dürfen nur im Training passieren, der Wettkampf muss dann die optimierte Version von allem sein. Aber dass es nicht immer so ist, so, ne, das sieht man dann oft. Also muss man sich vielleicht auch nicht immer so zu Herzen nehmen, sondern auch daran so rangehen, dass es auch eine Art von Learning ist einfach, ne?
Ja, definitiv. Wie gesagt, man kann es einfach nicht simulieren. Also kein Mensch schwimmt 3,8 Kilometer, fährt 180 Kilometer Rad und läuft dann Marathon. Das ist einfach was man an dem einen Tag macht. Und da muss man möglichst gut vorbereitet sein, aber das immer auch als Learning Curve nehmen. Ja. Weil ja, das ist einfach so in unserem Sport.
Total, ja. Ja, du warst ja auch, finde ich, so ein bisschen immer bekannt dafür, dass du auch alle Details aber in deinem Training immer hinterfragt hast und dann auch so getüftelt hast an einzelnen Stellschrauben. Also ne, natürlich Verpflegung dann im Laufe der Jahre, aber auch andere Dinge wie so Equipment oder so Biomechanik generell des Körpers. Du musstest dich ja auch immer wieder anpassen, weil du immer mal wieder Verletzungen hattest, mal hattest du Krankheiten, so, ne? Es ist halt viel passiert in so einer Karriere. Wenn du so zurückblickst, würdest du sagen, da gab es so 1 oder 2 Hebel, die für dich ganz besonders entscheidend waren, die, an denen du am Training dann so rumgetüftelt hast, dass die dann wirklich dir auch vielleicht zu diesen ne, Weltklasse-Leistungen verholfen haben, die du leisten konntest?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist zu wissen, wo sind deine Schwachstellen. Und bei mir war das einfach immer mein Körper oder meine Verletzungsanfälligkeit. Und ich glaube, der Schlüssel war einfach, dass ich gecheckt habe, ich muss in meinen Körper investieren. Also ich muss einfach in Physiotherapie, in Osteopathie, weil das der Schlüssel, um erfolgreich zu sein, ist einfach konstant über Jahre konstant zu trainieren. Und da gibt's keine Weltmeistereinheit, die man machen muss, dass man dann ein Weltmeister wird, sondern es ist einfach dieses langweilige Training, das man einfach jeden Tag macht. Und dafür muss man einfach einen gesunden Körper haben. Und wie als ich das gecheckt habe, dass ich da wirklich investieren muss, seitdem konnte ich dann auch wirklich konstant trainieren. Und das generiert dann immer Erfolg. Mhm. Und das ist einfach das Wichtige zu wissen, was ist meine Baustelle, wo muss ich Selbstinvestition betreiben, damit dann am Schluss eben Erfolg rauskommt, hoffentlich. Im besten Falle.
Ja, ich verstehe. Also Regeneration hat sich für dich wirklich dann als Hebel so herausgetan.
Ja, Physiotherapie, Osteopathie, Regeneration. Einfach sicherzustellen, dass der Körper für die Trainingsbelastung vorbereitet ist und da nicht auseinanderbricht. Und das war für mich so das Schlüsselerlebnis. Ich bin einfach 2-mal die Woche zum Osteopathen gegangen, egal ob ich irgendwas habe. Und immer on top auf jeder Kleinigkeit zu sein, damit sich das eben nicht in eine Verletzung manifestiert. Weil klar, der Körper kompensiert und auf einmal bricht er auseinander. Denkst du, wo kommt das jetzt her? Aber das sind halt diese kleinen Dinger, die man halt gleich im Keim ersticken lassen muss. Und das war eben bei mir immer dieses Schlüsselding, dass ich habe O-Beine und das ist nicht so perfekt zum Laufen. Und die Biomechanik ist einfach nicht perfekt bei jedem. Und da muss man einfach on top sein. Und seitdem ich das so wirklich konsequent gemacht habe, muss ich sagen, war ich eigentlich toi, toi, toi. Also wenn ich jetzt nicht vom Fahrrad gefallen bin oder so, so chronische Verletzungen hatte ich eigentlich nicht mehr. Und das hat dann eben auch einfach dazu beigetragen, dass ich konstant über Jahre trainieren konnte.
Ja, spannend. Ich finde es aber auch total, also es ist auch so ein schönes Beispiel von auch zum Beispiel jetzt mit O-Bein oder Plattfüßen oder was auch immer. Wenn man das weiß und dann dagegen wirkt, hält es einen nicht davon ab, auch so krasse Leistungen zu erzielen. Ne? Also man kann auch laufen mit irgendwelchen Vorgegebenheiten, die jetzt vielleicht nicht perfekt sind, in Anführungszeichen.
Ja klar, also ich meine, kein Mensch ist perfekt und man muss eben aus seinen Möglichkeiten das Beste rausholen. Ich glaube, man unterschätzt immer, zu was man imstande ist. Und man muss es akzeptieren, dass man nicht perfekt ist und dann das Beste rausholen, ne? Und da irgendwie damit arbeiten, nicht dagegen arbeiten.
Genau, damit arbeiten, nicht dagegen arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, ja. Okay, du hast ja dadurch, dass du so eine lange Karriere hattest, ne, so 20 Jahre kann man ja sagen, hast du ja auch viel bestimmt mitgekriegt, was so Trainingstrends anging oder auch vielleicht Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft, was sich da so verändert hat, wie sich vielleicht auch so, ja, wie anders vielleicht dann auch Trainingsmethoden diskutiert wurden, so, da verändert sich in 20 Jahren ja durchaus was. Gibt es da irgendwie so vielleicht Erkenntnisse auch, die du selber so für dich mitgenommen hast, ja, die du vielleicht am Anfang nicht haben konntest, weil die auch einfach vielleicht in der Trainingswissenschaft und so noch nicht so angekommen waren? Oder war es eigentlich so more or less dasselbe?
Naja, also im Endeffekt geht es dann auch immer wieder zurück zu den Basics. Also du musst halt einfach eine gute Grundlage haben und wenn du die Basics richtig magst, bist du schon mal 90% gut vorbereitet. Und klar gibt es dann immer diese Trends, klar, so ein Powermeter ist natürlich schon mal was dann einen irgendwie weitergebracht hat, dass das Training einfach ja greifbarer wurde, ja, und dass du das ist natürlich schon eine große Errungenschaft gewesen. Man trainiert einfach effizienter, würde ich sagen. Also man hat früher vielleicht mehr Quantität trainiert und jetzt macht man es dann doch eher smarter und macht es mehr qualitativer, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, wirklich in den Körper reinzuschauen, was kommt denn wirklich an an Trainingsreizen und das alles ein bisschen besser auslesen kann. Aber so grundsätzlich verändert hat sich eigentlich, würde ich jetzt sagen, weil also nicht so wahnsinnig viel. Du musst immer noch viel Grundlage trainieren und dann machst du was an deiner VO2 Max und machst das Wettkampfspezifische. Da, also das Rad kann man jetzt auch nicht neu erfinden, aber klar wird es natürlich, du hast immer mehr Möglichkeiten, da wirklich die Reize gezielt zu steuern und das hilft natürlich schon im Training effizienter zu sein und natürlich auch mit so Sachen wie ja Höhentraining und Hitzetraining und alles, das kam natürlich auch noch dazu, dass man früher vielleicht nicht so zur Verfügung hatte oder dass man eben viele Sachen jetzt auf der Rolle macht beim Rad oder auf dem Laufband. Das war früher einfach nicht so der Fall und da kommt einfach mehr Qualität rein.
Und wie würdest du sagen, all diese Daten, die man ja auch mittlerweile durchs Tracking da erfassen kann, wie würdest du sagen, hat dich das beeinflusst? Hast du am Anfang der Karriere genauso viel getrackt wie am Ende oder ist es dazwischendurch auch mehr oder weniger geworden?
Na, ich glaube, am Anfang hat man natürlich schon jedes Gadget, ne? Und dann schaut man da rein, aber ich glaube, das ist gut, um ein Gefühl für den Körper zu bekommen, aber darf sich nie von diesen Geräten bestimmen lassen oder dir von deiner Uhr sagen lassen, wie ich mich heute zu fühlen habe und ob das heute ein guter Tag ist. Also das kann immer nur ein Anhaltspunkt sein, aber da muss immer dann das eigene Körpergefühl und der gesunde Menschenverstand reinkicken. Und wie ich da meine Zeit hatte, wo ich während meiner Kurzdistanz in Australien trainiert habe, da unter einem australischen Trainer, da gab es sowas gar nicht. Wir durften überhaupt nicht mit irgendwelchen Gadgets trainieren. Da gab es drei Intensitätsmethoden, die hießen Moderate, Medium, Moderate und Mad. Und danach trainierst du. Und das, okay. Da waren wir auch Weltklasse. Also ja. Ich bin dann eigentlich danach immer mehr weggegangen, habe mich eigentlich immer mehr auf mein Körpergefühl verlassen. Also klar habe ich alles getrackt, weil es natürlich Dan, der mich über die Distanz gecoacht hat, natürlich internes Wissen musste, um mich zu coachen, aber die einzelnen Trainingseinheiten habe ich persönlich immer nur nach Gefühl gemacht, weil dann gibt's auch keine Ausreden, irgendeine Trainingseinheit abzubrechen, weil ich irgendwelche Wattzahlen nicht treten kann. Das ist eine Einheit, die ist intensiv und dann fühlt sie sich intensiv an und wenn die dann heute mal 2 Watt weniger ist, dann ist es halt so, aber deswegen kommt ja der Trainingsreiz trotzdem an und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich bei den allen, dass man weiß, wie man die Gadgets richtig nutzt, aber das immer nur ein Anhaltspunkt sein kann für das eigene Körpergefühl, dass das immer der zentrale Steuerer sein muss.
Ja, das ist auch immer ganz faszinierend, zu sehen, was für ein Körpergefühl ihr Profis habt. Also das, das sicherlich können das auch Hobbyathletinnen so lernen, ne? Aber oft verlässt man sich dann irgendwie doch auf die Laufuhr, weil man sich dadurch professioneller fühlt als vielleicht ohne. Aber eigentlich bei dir ist es dann ja schon fast wieder umgekehrt, dass man natürlich die Laufuhr und alles drumherum hat, aber sich nicht mehr so sehr drauf verlässt, weil man sich halt körperlich so gut kennt und sich da auch nicht verunsichern dann lässt von den Parametern.
Na, ich glaube, es limitiert einen einfach auch. Also für mich würde das limitieren, weil wenn man dann ich weiß, was sind denn so deine Grenzen, dann gehst du ja nie über deine Grenzen raus und Leistungssport ist halt immer einfach Grenzen verschieben und du wirst nie irgendwie eine Bestzeit oder einen Weltrekord laufen, wenn du eben dich immer nur an deine Zeiten hältst. Du musst einfach davon überzeugt sein, im Wettkampf sind wahnsinnig, hast du Superpowers, nehme ich mir mal vor. Und da sind einfach andere Dinge möglich. Und wenn du dich da von der Uhr oder von irgendwelchen Wattwerten limitieren lässt, dann ist dann halt auch solche Leistungen nie möglich. Man weiß es eben nicht, was passiert. Man muss einfach manchmal Risiko gehen und einfach mal probieren und schauen, was rauskommt.
Ja, spannend. Also du würdest sagen, du bist dann in den Wettkämpfen auch vielleicht optimistischer, als du es sonst im Training wärst, so kann man das so sagen?
Ja, ich denke, Wettkampf, man muss natürlich wissen, was man für so ein Typ ist. Und ich glaube, ich könnte im Training nie das abrufen, was ich im Wettkampf abrufen kann. Ich möchte einfach dran glauben, dass man im Wettkampf ja seine Superpowers hat. Man hat ein anderes Material. Ich würde nie in Wettkampfschuhen meine intensiven Einheiten im Training machen oder dieses ganze Rennequipment, das man im Rennen zur Verfügung hat mit Scheibe und Wettkampfanzug, Aero-Helm und alles, das verleiht einem Superpowers und da hat man einfach nochmal 10% mehr und da möchte ich einfach drauf vertrauen und da möchte ich mich durch Wattgeräte oder Pulsuhren oder irgendwelche Zeiten da nicht davon abhalten lassen zu sehen, was wirklich geht, weil ich glaube, da geht immer mehr.
Okay, ja, ich meine, ist eigentlich total die schöne Herangehensweise. Ich würde auch sagen, auch sogar im Hobbysport beflügeln einem ja allein das Publikum schon. Und das ist schon da, vielleicht sind da auch schon ein paar Prozent immer mit drin, ne? Wenn man auf einmal Leute hat, die zugucken, und das ist ja sicherlich auch auf so hohem Level wie bei dir dann auch so gewesen, dass auf einmal die ganze Welt zuschaut, da holt man vielleicht auch nochmal was aus sich raus, ne?
Klar, das mobilisiert einfach nochmal so viel extra Power und Wettkampf ist immer was anderes, ist was Besonderes und da kann man einfach, da ist man abgetapert, da ist man frisch und da ist man einfach zu anderen Dingen fähig und daran muss man einfach glauben und da einfach Vertrauen in seinem Körper haben, dass man da nochmal eine extra Schippe drauflegen kann.
Ja, du hast ja aber gerade auch schon so die Aero-Helme und so angesprochen, was so das Equipment angeht. Da hat sich dann in den 20 Jahren bestimmt viel getan, oder? So, wir haben jetzt andere Laufschuhe, wir haben anderes Equipment zur Verfügung. Wie war das für dich, dieses so Austesten auch? Das habe ich in dem Buch nämlich auch gelesen, dass du da viel Trial and Error machen durftest.
Ja, man will natürlich immer am Nabel der Zeit sein und das ist halt, die Entwicklung lässt sich einfach nicht aufhalten. Jedes Jahr kommt irgendwas Neues und gerade auf der Langdistanz ist natürlich die Materialschlacht dann noch größer wie auf der Kurzdistanz, weil man einfach so lange Zeit auf diesem Fahrrad sitzt. Und also wenn ich mir jetzt die Räder allein schon vor 3 Jahren anschaue, da denkst du ja, was bist du denn da gefahren? Aber das war halt zu der Zeit the art of state of art, you know, und das Beste, was du kriegen konntest. Aber die Entwicklung geht einfach immer weiter und es ist ja auch spannend und schön. Und als Leistungssportler hat man natürlich da auch das Privileg, da auch mit den besten Firmen zusammenarbeiten und da wirklich auch das Neueste austesten zu können. Und ja, es ist einfach spannend zu sehen, wo die Reise hingeht und gerade im Bereich Laufschuhen. Also da hat sich einfach so viel getan, was an auch die Regeneration angeht. Wenn man früher mal gedacht hat, nach dem Triathlon, da konntest du erst mal 2 Tage nur rückwärts die Treppe hochgehen und inzwischen mit den Schuhen, da fühlst du dich sofort, als ob du den nächsten Tag wieder loslegen könntest. Da hat sich einfach wahnsinnig viel getan und das ist ja auch schön, dass unser Sport noch so jung ist und dass da so viel passiert und die Entwicklung zu sehen ist natürlich total spannend.
Ja, und glaubst du wirst auch trotzdem jetzt noch weiter dranbleiben? Also auch gerne wieder so das Neueste, was es dann da so auf dem Markt gibt, austesten, weil dich das auch irgendwie interessiert, was da so passiert?
Ja klar, interessiert mich das immer noch. Ich bin ja immer noch mit meinen Sponsoren auch verbunden und dann hoffe ich natürlich da immer am Nabel der Zeit auch noch zu bleiben. Und mein Herz wird immer am Triathlon bleiben und da versuche ich natürlich auch immer up to date zu sein und interessiere mich dann natürlich persönlich auch extrem dafür.
Ja, ich meine, gerade bei den Laufschuhen ist ja wirklich viel passiert. Auch natürlich bei den Rädern, wie du sagtest. Das ist bestimmt nochmal spannend, wenn du dir so die alten Modelle anguckst, in denen du am Anfang unterwegs warst und dann so die letzten.
Ja, die Entwicklung geht ja auch immer schneller. Also wenn ich mir mein Olympiarad von London anschaue, dann denke ich mir, alter Schwede, was war denn das für ein Teil? Da kannst du jetzt nirgendwo mehr aufschlagen. Ja. Aber das war eben damals das Modernste. Und das in 2 Jahren wird mir jetzt auf sein jetziges Rad zurückblicken, was bist denn da unterwegs gewesen? Aber ja, das ist eben das Schöne und Interessante, dass eben da so viel passiert.
Ja, und irgendwann hast du ja auch den Standort gewechselt, ne? Du bist ja nach Lanzarote gezogen. Hat das für dich auch viel verändert im Training? Waren das für dich bessere Bedingungen dann eigentlich, weil du die Wärme hattest?
Ja, das war natürlich so ein schleichender Prozess, ne? Ich bin dann immer länger dort geblieben und gerade wie ich dann auf die Langdistanz gewechselt bin oder auf der Kurzdistanz bin ich dann doch immer viel mit der Nationalmannschaft unterwegs und ist da in der in Verbandsstrukturen, wo man da eben hin muss, wo die Nationalmannschaft hingeht. Aber wie ich dann quasi selbstständig war auf der Langdistanz, konnte ich das natürlich selber entscheiden. Und da habe ich mich einfach für alle Rennen dort eben auf Lanzarote vorbereitet im Club La Santa und habe da einfach gemerkt, dass ich da unheimlich fit war und dass ich mich da vor allem unheimlich wohlfühle. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man dort, wo man trainiert, sich wohlfühlt, weil man einfach so unfassbar viele Stunden trainieren muss. Und wenn man das in einer Trainingsumgebung macht, die man nicht leiden kann oder wo man sich unwohl fühlt, dann kann man auch keine Leistung generieren. Und ja, ich bin dann immer länger dort geblieben und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, das sollte jetzt meine zweite Heimat werden.
Mhm, ja, kann ich gut verstehen. Ich glaube, im Vergleich zum so auch manchmal sehr grauen Deutschland, hast du den Jackpot da, oder?
Ja, definitiv. Also ich liebe die Insel und fühle mich da einfach zu Hause und bin unheimlich froh, dass ich da das jetzt als mein zweites Zuhause bezeichnen kann.
Ja, total schön. Lass uns auch gerne mal auf so die vielleicht auch mentalen Themen gucken. Du hast ja vorhin schon angesprochen, eigentlich für dich war es immer das A und O zu wissen, was dein Ziel ist und ne, zu wissen, warum du es machst. So dieses Warum scheint ja eine ganz große Rolle für dich schon immer gespielt zu haben. Das hattest du auch von Anfang an, ne? Das war so das, was sich eigentlich dann für dich auch immer über die Jahre hinweg so durchgezogen hat oder gab es auch zwischenzeitlich Momente, wo du das Warum neu definieren musstest?
Nee, eigentlich nie. Also für mich war das immer so eine wahnsinnig große Challenge. Ich wollte mir einfach immer selber beweisen, dass du in was richtig gut sein kannst, von dem du eigentlich überhaupt kein Talent besitzt. Also ich habe Schwimmen immer gehasst. Ich war immer die am Badesee außen gesessen war. Ich habe Angst vorm Schwimmen gehabt. Ich wusste, ich habe dafür kein Talent. Und das hat mich so gewurmt, weil ich eigentlich in allen Sportarten immer gut war. Nur das Schwimmen, das war sowas, was ich gern machen wollte, aber wo ich einfach so untalentiert war. Und das war immer der Stachel, der mich so angetrieben hat. Ich wollte mir selber beweisen, dass es möglich ist, mit ganz hartem Training und mit Willenskraft und mit Disziplin fehlendes Talent zu kompensieren. Und das war immer das, was mich unheimlich angetrieben hat. Also es war immer diese Hassliebe und dieses, es ist einfach mehr möglich, wenn du einfach konsequent bist. Und ich wusste, ich bin nie die Talentierteste. Ich musste mir das alles hart erarbeiten und musste immer konsequent sein und diszipliniert sein. Und das war natürlich dann auch, natürlich kam dann der Erfolg, der mich da drin bestätigt hat. Und das war eigentlich das Spannende für mich zu sehen. Und da wusste ich immer, was mein Warum ist. Ich wollte einfach immer sehen, wo kann ich besser sein. Das hat mich immer angetrieben und immer motiviert.
Ja. Ja, finde ich super spannend. Eigentlich klingt das fast schon wie so umgedrehte Psychologie. Die meisten Leute suchen sich eigentlich was sie motiviert, weil sie so gut darin sind. Und du warst eher auf der anderen Seite und wolltest in allem gut sein. Also zeigt ja auch, wie ambitioniert so dein Charakter ist, ne? Wie ehrgeizig und du dich auch so festbeißen kannst. Das ist einfach eine krasse Eigenschaft, die auch einfach nicht jeder hat, ne? Das ist ja auch ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt, wie sehr man dieses Festbeißen in sich trägt, oder?
Ja, ich glaube, ich war schon immer als Kind relativ ehrgeizig, wollte immer alles optimieren und besser machen und aber das mit dem Schwimmen, ich weiß nicht, ja, wie du schon sagst, ist irgendwie so eine komische umgekehrte Psychologie, aber jeder muss eben wissen, warum man es macht und manche machen es eben des puren Spaßes wegen oder des Erfolges wegen und ich mache es eben zu wissen, wo ist das Limit? Weil mich das einfach interessiert hat. Und es gibt einfach keine bessere Sportart, um sein Limit zu testen, als extremer Ausdauersport.
Ja, das stimmt, ja. Ja, krass auf jeden Fall. Und wie würdest du sagen, dass das auch im Marathon für dich, weil du meintest ja, fürs Schwimmen hattest du dieses, ich möchte besser werden oder ich möchte das trotzdem optimieren, obwohl ich jetzt nicht so talentiert darin bin. Für die Marathondistanz innerhalb der Langdistanz, war das dann auch was da in deinem Kopf war? Weil die ist ja nochmal ultra hart. Wenn man eigentlich schon die anderen Kategorien hinter sich hat und dann muss man nochmal einen gesamten Marathon laufen, das stelle ich mir so krass vor. Hattest du da irgendwelche Mantras oder irgendwelche Dinge, die dich da immer durchgebracht haben?
Ja, also man darf sich das Ironman oder ein Langdistanz-Triathlon darf man sich nicht als Ganzes vorstellen, sonst wird man da, glaube ich, an dieser Idee allein schon verzweifeln. Man fühlt sich einfach, egal wie viel man trainiert und wie ich als Profi mein ganzes Leben quasi dieser Distanz widme, man fühlt sich nie vorbereitet dafür, weil man kann sich das mental nicht vorstellen, nach 180 Kilometer, dass man so und so fast nie im Training fährt, dann noch einen Marathon zu laufen. Das ist einfach was für den Kopf so eine Nummer zu groß ist. Von daher muss man sich das schön in Etappen aufteilen. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich mir eingestanden habe, die ersten 5 Kilometer vom Marathon, die würde ich mir auch erlauben zu gehen. Es fühlt sich immer horrormäßig an und du kannst dir das einfach nicht vorstellen. Aber du musst drauf vertrauen, dass nach 5 Kilometern du schon irgendwie in den Rhythmus kommst. Und das nimmt so ein bisschen den Druck aus dem Kopf. Und dann teile ich mir das halt immer auf von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. So alle 3 bis 5 Kilometer kommt eine Verpflegungsstation. Und bis dahin musst du halt alles richtig machen, weil so ein Marathon hinten raus, das lebt davon, keine Fehler zu machen und dich perfekt zu verpflegen und dann immer im Hier und Jetzt zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Ja. Und das trägt einen dann über die Distanz und dann geht so ein Tag auch rum. Aber man darf das nicht als, ich stelle mich jetzt an den Start und habe jetzt 8 Stunden vor mir und muss hinten raus noch einen Marathon laufen. Ich glaube, da wird man sich gar nicht erst an die Startlinie stellen. Man macht es dann einfach am Tag X.
Ja, ja, ist auch, ja, also, dass man da am Ende dann die Fehler nicht mehr machen darf, das kann man sich schon denken. Es ist auch so ein typischer Approach, nur dass man sich diese Häppchen so zurechtlegt und es dann versucht, dadurch irgendwie den Kopf vielleicht auch leichter zu machen, ne? Ich hatte in deinem Buch auch gelesen, du bist aber trotzdem immer so ein sehr optimistischer Mensch währenddessen, ne? Ich glaube, du hast geschrieben, dir war es immer super wichtig, währenddessen super positiv zu bleiben, ne? Du hast dich damit auch immer motiviert.
Du musst, weil, ich glaube, wenn du jetzt bei einem Rennen bist wie in der Weltmeisterschaft oder sowas, alle sind physisch auf dem Top-Niveau. Und das, was dann den Unterschied macht, ist einfach hier oben zwischen den Ohren. Und der Körper, je müder du wirst, desto mehr destruktive Gedanken kommen da immer hoch. Und das ist wahnsinnig leistungslimitierend. Und das, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach, immer wenn so ein schlechter Gedanke aufpoppt, musst du sofort mit einem guten draufhauen. Und das habe ich mir echt immer gesagt, weil so ein Rennen ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig lang und es ist unrealistisch, dass es perfekt läuft. Es wird nie perfekt laufen. Es kommen immer Sachen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, die du einfach annehmen musst und das Beste draus machen musst. Also ja, wie gesagt, in Rot hat mich mal eine Biene in den Hals gestochen. Oder in Ibiza ist mir der Schnürsenkel abgerissen. Ich bin die ganze Zeit mit offenen Schnürsenkel gelaufen. Oder du verlierst deine Verpflegung. Es ist einfach normal, dass immer irgendwas passiert. Aber die Kunst ist eben, das alles irgendwie in positive Sachen umzumünzen. Und mit diesem Bienenstich habe ich mir da einfach eingeredet, habe ich mir so an Spider-Man gedacht und gedacht, boah, krass, jetzt kriegst du hier so voll die Superpower.
Lustig.
Das musst du dir halt einfach irgendwie, ja, du musst einfach über 8 Stunden deinen Kopf verarschen, darum geht's eigentlich, ja. Und dann generierst du wahnsinnige Superkräfte da draus.
Ja. Ja, das ist so faszinierend, wie man dann in solchen Ausnahmesituationen sowas macht wie du, ne? So mit diesem Spider-Man-Gedanken ist natürlich super lustig im Nachhinein. Aber das hat dir bestimmt auch im Alltag immer geholfen, oder? Oder ist das eigentlich dann was, so eine Eigenschaft, die erst im Wettkampf so richtig reinkickt und sonst bist du im Alltag gar nicht so krass dann positiv über alles?
Ich glaube, das entwickelt man über die Jahre, weil man einfach so viele Erfahrungswerte gesammelt hat über Wettkämpfe. Zum Beispiel gerade auf meiner Kurzdistanz. Ich habe ja immer mit, dadurch, dass ich nie gescheit schwimmen konnte, bin ich immer als Letztes aus dem Wasser rausgekommen und habe dann irgendwann es geschafft, das Rennen immer noch umzudrehen. Und aus den Erfahrungen lernt man natürlich, dass ein Rennen nie am Anfang verloren ist, sondern dass es sich immer lohnt, bis zum Schluss zu kämpfen. Man weiß einfach nie, was währenddessen passiert. Und ich habe einfach über die 20 Jahre gelernt, es kann alles passieren. Und ein Rennen ist immer erst am Schluss zu Ende. Es lohnt sich immer, bis zum Ende alles zu geben und zu kämpfen. So habe ich meine erste Olympia-Qualifikation geholt. Und von solchen, das bestärkt einen, dass es sich einfach immer lohnt, man immer positiv bleiben muss. Man weiß ja nie, was passiert. Und das habe ich einfach über die Jahre gelernt. Und da möchte ich einfach daran glauben, dass man bis zum Schluss alles drehen kann.
Ja, und das ist ja auch eine Eigenschaft oder eine Herangehensweise, die fürs alltägliche Leben außerhalb des Sports auch total toll ist, ne? Weil es so, ich meine, vielleicht hättest du sonst auch nie deine Autobiografie geschrieben und all das. Das sind ja auch Dinge, wo man dranbleiben muss. Sicherlich auch ein langer Prozess gewesen, das erstmal so alles in die Wege zu leiten. Bis zur Veröffentlichung ist ja auch immer ein langer Weg, ne? Auch wie so ein kleiner, wie ein kleines Race. Wie würdest du sagen, hat sich vielleicht auch dein Umgang mit Druck entwickelt? Du hast ihn nämlich ganz am Anfang schon angesprochen, als ich dich gefragt habe, wie es dir jetzt so geht, ne, wo du den Druck eigentlich nicht mehr hast. Das klang in deiner Autobiografie auch sehr hart zum Teil. Da war ja wirklich, da hängt die Karriere wirklich zum Teil daran, wie gut man mit Druck umgehen kann. Aber das wird einem ja nicht so auch in die Wiege gelegt. Das ist eine Sache, die man bestimmt auch lernen muss im Laufe der Zeit, oder?
Klar, die muss man lernen und ich finde es eigentlich faszinierend, dass Leute immer denken, je länger du in dem Geschäft bist, desto besser kannst du mit Druck umgehen. Aber ich glaube, am Anfang spürt man diesen Druck. Am Anfang ist alles neu, alles toll und keiner erwartet ab von einem was. Aber wenn man einmal erfolgreich ist, dann kommt eben dieser Druck nicht nur von dir selber, sondern von außen. Jeder erwartet, dass du das immer abrufen kannst. Und je länger deine Karriere dauert, desto größer wird dieser Rucksack mit all dem Druck, den du immer rumschleppen musst. Und am Schluss habe ich dann schon das Gefühl gehabt, man kann sich eigentlich nur noch an die Startlinie stellen. Und das war der Druck, den ich mir auch selber gemacht habe. Wenn du irgendwelche Rekorde brichst, wenn du zumindest aufs Podest kommst, weil dann sofort eben diese Erwartungen von außen kamen. Und das zerfrisst einen dann irgendwann auch mal, weil man natürlich auch keine Maschine ist, was ein Mensch mal hat. Man ist auch mal krank, man ist auch mal verletzt und da muss man sich wirklich Strategien zulegen, wie man da mental gesund bleibt und das sich nicht so zu Herzen nimmt. Aber ich muss schon sagen, dass am Schluss ich froh war dann, wie dieser Rucksack von mir genommen wurde und dass ich einfach jetzt Sport machen kann, ohne dass irgendjemand was von mir erwartet, weil dieser Rucksack wird echt extrem schwer und die Öffentlichkeit kann hart sein, weil die natürlich immer nur, die sehen ja nur durchs Brennglas diese 8 Stunden einmal im Jahr, wo du performst, aber die sehen natürlich nicht jeden Tag, wo du trainierst und welche Hindernisse du da hattest oder über welche Stolpersteine du gestolpert bist auf dem Weg dahin. Und also das ist schon, aber das ist eben diese Essenz vom Leistungssport. Leistungssport ist eben, du musst an dem einen Tag und im größten Druck performen. Das ist die Berufsbeschreibung vom Leistungssport. Und wenn man dem nicht gewachsen ist, dann ist man in dem Beruf vielleicht auch falsch. Das gehört einfach damit dazu.
Stimmt. Hast du ein Beispiel für so eine mentale Strategie, mit denen du den Druck so aushaltbarer gemacht hast? Oder ist es eher dann alles so unterschwellig, unterbewusst passiert?
Klar, arbeitet man natürlich auch viel mit Psychologen und versucht da ranzugehen an die. Und am Endeffekt kann man dann doch immer nur das beeinflussen, was eben in seiner Macht steht. Ich kann nicht beeinflussen, wie gut jeder andere trainiert. Und ich habe mir immer geschworen, ich stelle mich an die Startlinie, ich kämpfe vom Startschuss bis zur Ziellinie und wenn ich dahin krabbeln muss. Mhm. Und wenn ich im Ziel sagen kann, es wäre keine Sekunde schneller gegangen, ich habe wirklich alles da draußen gelassen, dann muss ich mit mir zufrieden sein, egal was das Ergebnis sagt, weil das Ergebnis ist eins, aber die Leistung, die ich gebracht habe, ist eine andere. Und Stimmt. Dann musst du danach reflektieren, hast du eine gute Leistung gebracht? Und das Ergebnis ist dann immer erst das Zweitrangige. Und ich glaube, wenn du von dir sagen kannst, ich habe wirklich alles gegeben, dann musst du einfach mit dem Ergebnis leben und mit dir zufrieden und stolz sein. Und das habe ich, glaube ich, dann immer ganz gut hinbekommen.
Ja, total wichtig. Ich finde es auch natürlich gut, dass man dann da vielleicht manchmal auch mit Sportpsychologen und so zusammenarbeitet, um nochmal das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Weil ich habe ja auch lesen können, zum Teil passiert da ja viel hinter den Kulissen, was die Öffentlichkeit nie mitkriegen wird. Also das, ob wie oft du jetzt mal krank warst oder so, das ist ja nicht immer öffentlich. So, das kann niemand nachlesen. Wie beschwerlich vielleicht der Weg manchmal zu der Bestzeit war, ist den Leuten gar nicht bewusst. Sie können es gar nicht wissen. Und man muss da sicherlich auch immer dann gut entscheiden, was man jetzt mit der Öffentlichkeit teilt und was nicht, ne? Weil man möchte irgendwie ja auch den Kontext geben vielleicht für die Zeit am Ende, aber man muss den Leuten auch nicht das gesamte Private auf dem Serviertablett geben, ne?
Ja, das ist natürlich immer eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Also ich war immer jemand, der mein Privatleben da immer aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat. Und das hat natürlich dann den Preis, dass Leute natürlich spekulieren, wenn du irgendwie nicht an der Startlinie stehst oder wenn du auf einmal Wettkämpfe absagst oder wenn du mal nicht performst, weil ich einfach nicht bereit war, mein ganzes Privatleben nach außen zu kehren. Da gibt's unterschiedliche, ich möchte nicht sagen, dass das der richtige oder der falsche Weg ist. Es war einfach mein Weg, den ich gewählt habe. Und es hat alles Vor- und Nachteile, mit denen man dann als Konsequenz leben muss. Aber ich konnte mit der Konsequenz, dass dann eben dann Spekulationen waren oder warum startet sie hier wieder nicht, leichter leben, als wenn ich dann über jede Krankheit, über jeden eingerissenen Zehennagel, sage ich mal, die ganze Weltöffentlichkeit informieren müsste.
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist eine Entscheidung, die man dann selber treffen muss. Ich kann sehr gut verstehen, warum man das jetzt auch nicht machen möchte.
Ja, also ich glaube, mir war es immer wichtig, ein Privatleben zu haben und Sport war einfach ist der wichtigste Teil in meinem Leben gewesen, aber ich bin dann immer in diese Triathlon-Blase reingesprungen und war dann auch wieder froh, weil ich mich da wieder zurückziehen konnte und einfach ein ganz normales Leben, weil ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich mache meine Arbeit sehr gerne und habe die immer sehr gern gemacht und denke nicht, dass man da irgendwie sich unterscheidet von anderen Menschen und es war einfach ein toller Teil von mir, aber ich bin immer noch eine Privatperson und ich genieße das immer und deswegen teile ich das auch nur mit dem innersten Circle dann. Das war einfach so der Weg, den ich für mich gewählt habe, um da einfach meine mentale Gesundheit dann zu erhalten, weil ja doch in der Öffentlichkeit kann ja auch jeder unreflektiert ständig seine Meinung über einen abgeben und
ja.
Das fand ich dann, das muss man auch aushalten können und dem wollte ich mich dann auch nicht so aussetzen.
Ja, würdest du sagen, dass du dann auch eher dich vielleicht dann auch von der Medienberichterstattung danach immer so ein bisschen ferngehalten hast? Oder bist du eher jemand, die dann die Kommentare unter Sachen liest und so ein bisschen schon wissen möchte, was die Öffentlichkeit zu Thema XY denkt? Oder hältst du dich eher davon fern?
Ach, ich muss sagen, ich halte mich da eigentlich eher davon fern. Mich hatte so Instagram und sowas nie eigentlich gecatcht und so. Und ich denke, ja, die Realität ist dann doch immer anders, ja. Und ich glaube, das beeinflusst einfach wahnsinnig. Und ich habe immer versucht, wenn ich im Rennen war, mein Bestes zu geben und wenn ich eben nicht im Triathlon-Kontext bin, dann einfach mich auf mich zu konzentrieren und mein Bestes zu geben und einfach eine Privatperson zu bleiben, ein normaler Mensch. Und ich hoffe, das konnte ich mir erhalten.
Ja, also du wirkst wie ein sehr normaler Mensch, deswegen, das ist sehr schön und auch sehr bodenständig. Wenn du jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Gegenwart gucken möchtest mit mir, was sind vielleicht auch so Routinen, die du dir aber aus der gesamten sportlichen Karrierezeit beibehalten hast, die du vielleicht auch für den Rest deines Lebens beibehalten möchtest? Gibt es denn sowas? Hast du da irgendwas, was Bestandteil deines Lebens auf jeden Fall bleiben soll?
Also ich glaube, ich liebe einfach einen strukturierten Alltag. Also ich glaube, das wird einfach immer Teil meines Lebens sein. Und ich stehe einfach immer noch gern früh auf und mache früh einfach eine Trainingseinheit, um einfach gut in den Tag zu starten und einfach mich frisch zu fühlen. Und ich merke einfach, ja, dass mein Körper das braucht, also auch um es abzutrainieren. Sport wird einfach immer zu meinem Leben gehören und diese Routine, ich glaube, die wird immer in meinem Leben sein oder dass ich mich gesund ernähren will oder das ist einfach was so fest eingebrannt ist, weil ich einfach weiß, es tut einem gut und klar erlaube ich mir jetzt auch mal eine Pizza oder keine Ahnung, jetzt nicht mehr ganz so strikt, aber so grundsätzlich, ich musste mich irgendwie für meinen Sport nie verbiegen. Das war immer was ich gern gemacht habe. Das ist jetzt nie so gewesen, dass ich mich da quälen musste für was. Ja. Klar, für Außenstehende wird sich mein Leben bestimmt wie für Horror anfühlen. Ich habe 20 Jahre Essen, Schlafen und Trainieren gemacht und sonst gar nichts. Aber das war eine freiwillige Entscheidung, die einfach meinem Charakter entsprochen hat. Keine Ahnung, ich war einfach ein langweiliger Mensch, der gern trainiert hat, gern geschlafen und gern gegessen hat. Und deswegen hat mir das nie groß irgendwas abverlangt, das habe ich einfach gerne gemacht, weil ich weiß, damit konnte ich meine Ziele erreichen und das behalte ich irgendwie auch noch weiter, weil es nichts war, was ich mich da hätte abbrechen oder quälen müssen, sondern dass ich das einfach gern gemacht habe und weil mir das gut tut und das will ich auch noch weiterhin behalten, glaube ich.
Ja, kann ich total verstehen. Ich glaube, so fühlen sich auch viele LäuferInnen, weil viele von uns ja trotzdem auch sehr viele, ne, also dieses klassische Frühaufstehen, dann irgendwie Training vor der Arbeit reinschieben, dann natürlich irgendwie die Verpflegung noch mit reinkriegen. Ich glaube, so unterschiedlich ist man dann da auch nicht, weil man doch dann so viel Zeit da reinsteckt in Training halt, ne, und alles drumherum.
Also, das ganze Körpergefühl hängt ja da dran und ist ja egal, auf welchem Niveau man das macht, allein diesen frischen Start in den Tag, das ist ja für jeden irgendwie wahrscheinlich gleich und das möchte ich mir irgendwie beibehalten.
Ja, wie früh stehst du auf, so aus Neugier?
Ja, ich stehe meistens so kurz nach 6 auf, so 6:15, 6:30, also es ist nicht super, wahrscheinlich stehe ich irgendwie früher auf. Nee, aber in Spanien drehen sich auch die Uhren ein bisschen langsam.
Stimmt, stimmt, ist vielleicht so ein bisschen entspannter dann an der Stelle. Okay, ja, wenn du vielleicht auch unserer Community noch sowas wie Tipps oder irgendwie auch Erkenntnisse oder so Weisheiten mit auf den Weg geben möchtest. So, du hast jetzt die Möglichkeit dazu, den Leuten da draußen auch nochmal Worte an sie zu richten, die du vielleicht, ja, irgendwie loswerden möchtest, die sie vielleicht für den Alltag mitnehmen können oder auch fürs Training, auch ohne jetzt natürlich WeltmeisterIn werden zu wollen. Aber vielleicht hast du da ja doch so ein paar Weisheiten sammeln können über die Jahre, die auch für uns interessant sind. Da würde ich dir jetzt mal einfach die Bühne geben.
Ja, ich glaube, man muss einfach das alles, was man tut, mit Spaß machen. Und es muss eine Leidenschaft sein. Und ja, sich nicht so viel aufzuverlangen, weil ich glaube, wenn man das als hobbymäßig macht, man muss es immer mit Beruf, mit Familie alles im Einklang bringen und das muss einfach was sein, was man nachhaltig betreiben kann und was einem Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das vielleicht auch mit Leuten zusammen zu machen, das motiviert und ja, einfach das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, egal auf welchem Niveau, ist einfach eine Konstanz zu haben. Und mit Konstanz wird Erfolg generiert. Und das ist einfach fast in jedem Lebensbereich so.
Ja, absolut richtig. Wunderschöne Abschlussworte. Es sind auch sehr praxisnahe Tipps, die, glaube ich, alle da draußen sich mitnehmen können, obwohl sie nie auf dem Weltklasse-Niveau wie du sein werden. Aber irgendwie sind wir dann doch da irgendwie alle verbunden, oder? Im Ausdauersport.
Na, jeder will einfach das Beste für sich erreichen und darum geht es, das Beste aus sich selber rauszuholen, egal auf welchem Niveau, weil jeder hat das Potenzial, besser zu sein, als er jetzt ist. Und von daher sitzen wir da alle im gleichen Boot.
Stimmt. Ja, mega schön. Anne, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du heute hier bei uns zu Gast warst, zumindest virtuell. Ich hatte ganz viel Spaß, heute mit dir zu sprechen und wünsche dir natürlich auch im Namen der Community ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich glaube, da sind die Leute auch ganz gespannt. Wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Was kommt jetzt auf dich, also auf uns zu, auf dich zu? Was hast du da für Pläne jetzt in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe mich natürlich jetzt, ich hatte viele Möglichkeiten, habe mich ziemlich breit aufgestellt und natürlich war das Buchprojekt jetzt natürlich ein großes Ding für mich, das mich dieses letzte, fast ein Dreivierteljahr beschäftigt hat und wo ich jetzt froh bin, dass das rauskommt. Und da mache ich natürlich viele so Impulsvorträge in Deutschland auch für große Firmen und gebe da einfach mein Wissen gern weiter. Und dann, ja, hier in Lanzarote möchte ich mir auch ein Standbein aufbauen. Ich bin ja Diplom-Sportwissenschaftlerin und das hat mich immer wahnsinnig interessiert. Und ich arbeite sowohl im Radladen von meinem Freund als Leistungsdiagnostikerin, als eben auch im Club La Santa. Da können mich Leute buchen für individualisiertes Training, für Leistungsdiagnostiken. Ich mache jetzt auch sportwissenschaftliche Vorträge und wollte einfach Wissen weiter vermitteln. Alles, was ich über 20 Jahre gelernt habe, gebe ich gern weiter und möchte einfach jedem Einzelnen verhelfen, das Beste aus sich rauszuholen.
Ja, richtig schön, dass du da dein Wissen weitergibst. Das ist sehr wertvoll. Die 20 Jahre müssen sich gelohnt haben. Haben sie natürlich aber auch für alle da draußen. Also sehr cool. Und dein Buch gibt es seit dem jetzt mittlerweile 19. Mai, richtig, ne?
Genau.
In allen Buchhandlungen, Iron Maid heißt es. Große Leseempfehlung von meiner Seite, liest sich auch super easy weg. Also werde ich natürlich in der Folgenbeschreibung verlinken, dass die Leute da auch die Möglichkeit haben, direkt selber mal reinzulesen. Wie gesagt, große Empfehlung. Und ja, wo kann man dich denn sonst noch so finden? Wo kann man dir noch folgen vielleicht, wenn es jetzt noch nicht das Buch sein soll?
Ja, auf Instagram kann man mir natürlich immer folgen unter tri.anne.haug. Und da wird es eigentlich alles Neuigkeiten geben und verbreitet
super
werden.
Sehr schön. Ja, wird natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Guckt da unbedingt mal rein, ihr lieben Leute da draußen. Und damit danke auch fürs Zuhören, ganz bis zum Schluss. Wie immer, lasst uns gerne Kommentare da, wie euch die Folge gefallen hat. Und abonniert uns auch gerne, wenn es noch nicht geschehen ist. Und damit habt eine schöne Sportwoche. Bis nächsten Freitag und keep on